Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Das hört sich fast nach einem Wettbewerb an, was hier bis 16 Uhr passieren wird. Ein Wettbewerb, die Pressefreiheit möglichst effektiv zu beschränken. Wir beschäftigen uns nämlich mit den unterschiedlichsten Mitteln, kritische Berichte zu verhindern. Mit einer App, die Journalisten einem Gesinnungscheck unterzieht. Mit Werbegeldern, die scheinbar zufällig nicht mehr an kritische Medien fließen. Oder mit Sendelizenzen, die genauso vermeintlich zufällig nicht mehr vergeben werden. Wie das im Detail abläuft, das hören Sie heute hier in Medias Res. Dass die Pressefreiheit in einem Land bedroht ist, das ist nicht nur dann der Fall, wenn Journalisten getötet oder bei ihrer Arbeit bedroht werden. Das kann auch deutlich subtiler und leiser ablaufen. Das zeigt ein aktuelles Beispiel aus Griechenland. Es geht um die Wochenzeitung Documento. Die hat kritisch über den griechischen Ministerpräsidenten berichtet, der daraufhin versucht haben soll, der Zeitung wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, zumindest indirekt. Worum es genau geht, hat Panayotis Gavrilis recherchiert.
Πόσο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να συνθλίψει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν του είναι αρεστά.
The Greek weekly newspaper Documento.
In mehreren Sprachen veröffentlicht die Wochenzeitung Documento Videoclips im Internet, um für ihre Titelgeschichte zu werben, auch auf Deutsch. Es ist eine Story in eigener Sache, mit schweren Vorwürfen gegen die neue konservative Regierung.
In ihrem Titelthema hat sich die Zeitung Documento an ihre Leserschaft gewandt und sie darüber informiert, dass der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis in persönlichen Telefonaten Unternehmer dazu aufgefordert hat, keine Werbeanzeigen mehr bei Documento zu schalten.
Einige Unternehmer hätten ihm das vertraulich erzählt, sagt der Documento-Herausgeber und Investigativjournalist Kostas Vaxevanis. Der Grund für die angebliche Einmischung des griechischen Regierungschefs ist für den Enthüllungsjournalisten klar. Kritische Berichte unter anderem über mögliche Offshore-Unternehmen der Ehefrau des Ministerpräsidenten, deren Name auch in den Paradise Papers auftauche, so Vaxevanis. Die Folge: leere Anzeigenseiten seit mehreren Wochen.
Ich glaube, das wird so lange anhalten, bis wir dicht machen. Es geht nicht darum, uns zu bestrafen. Das passiert, damit wir schließen. Wir sind die einzige Zeitung, die über die persönliche Rolle des Premiers berichtet und die seiner Familie im Zusammenhang mit Schwarzgeld in Offshore-Unternehmen. Das wird erst enden, wenn wir zum Schweigen gebracht werden.
Schweigen, das tut auch die griechische Regierung. Anfragen des Deutschlandfunks zu den Vorwürfen blieben bisher unbeantwortet. Die Wochenzeitung Documento kämpft indes um ihre Existenz, sagt Vaxevanis. Über 180.000 Euro fehlen bisher, denn die Werbeanzeigen machen den Großteil der Einnahmen aus. Nur ein Drittel kommt über den Verkauf. Das Vorgehen gegen ihn und die mehr als 70 Documento-Journalistinnen überrascht ihn aber nicht. Vaxevanis gilt in Griechenland als unbequem. Vielen Politikern und Politikerinnen ist er ein Dorn im Auge. Seit Jahren berichtet er über Korruption, hatte unter anderem veröffentlicht, wer in Griechenland Konten in der Schweiz hatte, weshalb er verhaftet wurde. Rechtskräftig verurteilt wurde er aber noch nie, betont Vaxevanis. Angriffe gegen ihn und seine Zeitung hätten System in Griechenland, sagt er.
Es gibt in Griechenland Pressefreiheit nur im Gesetz, auf dem Papier. Täglich wird die Presse bedroht. Wir sind bereits mit über 80 Anzeigen von Politikern bombardiert worden. Anstelle, dass sie auf unsere Enthüllungen antworten, verklagen sie uns. Aus zwei Gründen. Um zu sagen, ich habe meinen Verleumder angezeigt. Und um uns finanziell zu zerstören.
Laut Pressefreiheitsrangliste der Organisation Reporter ohne Grenzen belegt Griechenland aktuell Platz 65 von 180 und schneidet EU-weit mit am schlechtesten ab. Das war vor einigen Jahren während der Krise noch schlimmer, sagt Georgos Plios, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Athen. Zentrale Probleme aber bleiben.
Insgesamt haben wir aktuell fast alle Formen der Missachtung der Pressefreiheit im Land. Zugangsverbote, Festnahmen, Polizeigewahrsam, der Weg vors Gericht mit Klagen und vieles weitere.
Hinzu kommen Massenentlassungen während der Krise und die Tatsache, dass einige Reeder, Fußballclubbesitzer und Großunternehmer die meisten Sender und Tageszeitungen des Landes besitzen. Georgos Plios.
Das Ergebnis ist, dass in Griechenland nicht nur die Zeitungen, sondern auch die Unternehmen, sondern auch die Unternehmen,
In Griechenland sind weder die staatlichen noch die privaten Medien unabhängig. Beide sind finanziell zu einem großen Teil von der politischen Macht abhängig. Und diese finanzielle Hilfe kommt über unterschiedliche Wege. Früher zum Beispiel wurden öffentliche Projekte an Firmen vergeben, die auch im Besitz der Medienunternehmer waren.
Ein weiteres Beispiel, wie Journalistinnen und Fotoreporter in ihrer Arbeit behindert werden, beschreibt der Fotograf Alexandros Stamatiou. Als er Ende September im Auftrag der Zeitung Ephemerida των Συντακτών die Räumung einer von Geflüchteten genutzten leeren Schule dokumentieren wollte, wurde er von Polizisten abgeführt und aufs Polizeirevier gebracht.
Ναι, με εμπόδισε, βεβαίως. Με εμπόδισε, γιατί εγώ τους παρακάλεσα και τους είπα, παιδιά.
Ja, sie haben mich behindert. Ich habe die Polizisten gebeten, die Räumung zu fotografieren, und das wurde mir nicht gestattet. Ich durfte meine Arbeit nicht ausführen. Ich glaube, sie wollen möglicherweise eine Botschaft senden. Von hier an, egal was ihr macht, wir werden euch im Blick behalten. Und wir können euch festnehmen, unter jeglichem Vorwand, so wie bei mir mit dem Hausfriedensbruch, das absurd ist.
In einem Schnellverfahren wurde Stamatiou vor Gericht gestellt, obwohl der Polizei klar war, dass es sich um einen Fotojournalisten handelt. Der Vorwurf: Hausfriedensbruch. Stamatiou wurde freigesprochen. Er will sich nicht einschüchtern lassen, egal welche Partei gerade die Regierung stellt, sagt er. Für ihn steht an oberster Stelle zeigen, was passiert.
Wir werden nichts als unsere Arbeit tun. Wenn die Polizei oder die Regierungen uns jedes Mal festnehmen wollen, dann sollen sie es tun. Wir werden weiter fotografieren. So wie ich es in meinen bisherigen 33 Berufsjahren getan habe. Es wird uns niemand aufhalten.
Eine klare Ansage aus Griechenland, wo es einige Probleme in Sachen Pressefreiheit gibt. Panayotis Gavrilis hat für uns darüber berichtet. Ein ehemaliger Juraprofessor wird Präsident. So wird das wohl kommen in Tunesien. Darauf deuten zumindest die Wahlprognosen hin. Und demnach hat sich der parteilose Kais Said klar durchgesetzt gegen seinen Kontrahenten, gegen Nabil Karoui. Und damit auch gegen einen Mann, der gerne als Medienmogul bezeichnet wird. Und zwar, weil ihm der wichtigste private Fernsehsender in Tunesien gehört. Und ihm ist deshalb auch im Wahlkampf unterstellt worden, er könnte ein tunesischer Berlusconi werden. Ein Präsident mit großer Medienmacht. Mark Turner, freier Journalist mit Schwerpunkt unter anderem auf Nordafrika, den habe ich kurz vor der Sendung gefragt, ob diese vielleicht drohende Berlusconisierung damit abgewendet ist.
Nein, es ist nicht abgewendet, aber es wird ein bisschen eng für ihn, weil ja so ein selbsterklärter Saubermann wie der jetzige Wahlsieger Said, denke ich, darauf achten wird, dass die Gesetze eingehalten werden. Und es ist immer noch so, dass Nesma TV ohne Lizenz sendet.
Okay, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Lassen Sie uns auf diesen Saubermann, so haben Sie ihn genannt, zu sprechen kommen und auf die Frage, ob er jetzt als Wahlsieger dafür dann sorgen wird, dass beispielsweise die Presse- und Meinungsfreiheit in Tunesien auch wirklich gewährleistet ist, also dass da tatsächlich frei berichtet werden kann weiterhin. Was glauben Sie?
Davon gehe ich aus. Also Tunesien ist sehr, sehr weit fortgeschritten im Vergleich zu anderen Staaten im Maghreb. Wir müssen uns das ja vergegenwärtigen, in welchem Umfang Tunesien Freiheit da eingeführt hat oder spielen lässt. Wenn wir das vergleichen mit den Zuständen in Marokko oder in Libyen oder in Ägypten oder in Algerien, ist Tunesien da sehr weit vorne. Es gibt unglaublich viele Zeitschriften, es gibt relativ viele Sender auch. Das ist nicht einfach so rückgängig zu machen. Außerdem hat sich ja der Wahlsieger präsentiert als jemand, der die Werte der Revolution, also die eigentlichen Werte wie Menschenrechte und diese ganzen Dinge wie Freiheiten, die es in der Diktatur ja nicht gegeben hat, dass er zurück zu denen will und weg von der Korruption. Und in Klammern, da spielt natürlich auch so ein Medienmogul wie Karoui dann indirekt eine Rolle, wenn er sowas sagt. Also wenn man sich so präsentiert als Hüter der Revolution, dann kann man nicht eine Errungenschaft der Revolution wie die Meinungsfreiheit einfach ausschalten.
Tatsächlich ist es so, dass auch die Organisation Reporter ohne Grenzen von einer vielfältigen Medienlandschaft spricht, aber eben auch davon, dass das alles ziemlich wackelig ist. Ist das eine passende Beschreibung?
Das ist durchaus wackelig. Also es gibt ein etwas antiquiertes Gesetz, das hauptsächlich vorschreibt, dass Publikationen eine Lizenz haben müssen. Und vielmehr ist da nicht geregelt. Das heißt also, Verstöße oder Streitigkeiten werden dann oft nach dem ganz normalen Strafrecht abgehandelt. Und da geht es dann meistens um Beleidigungen. Letztlich haben sich da irgendwelche Militärs beleidigt gefühlt und haben dann Einspruch erhoben oder Anklage erhoben. Das ist eigentlich die Gefahr. Also wenn da so eine Konstellation wie der Konservative Wahlsieger Sayed plus Nahda. Nahda, die gemäßigte Islamistenpartei, die haben ja auch mit 42% die Mehrheit errungen im Parlament. Also wenn sich so eine Konstellation dann als sehr, sehr mächtig erweisen sollte, wenn die also sich gegenseitig in die Hände spielen und dann operieren so mit konservativen Werten und sagen, aha, da hat jemand was pro Homosexuelle geschrieben, da hat jemand was für die Normalisierung mit Israel geschrieben und da muss man jetzt einschreiten. Also über so eine Konstellation könnte schon eine Bedrohung für die Medienfreiheit entstehen.
Und könnte das dann wiederum auch den Sender des unterlegenen Kandidaten treffen? Denn wie gesagt, das ist ja der wichtigste private Fernsehsender, den er da besitzt, Nesma TV. Und dieser Sender ist ja auch schon im Vorfeld betroffen gewesen von so Lizenzgeschichten beziehungsweise einer Lizenz, die sie gar nicht erst erhalten haben.
Ganz genau, der könnte also theoretisch über so eine Rechtsvorschrift ausgeschaltet werden. Da könnte jetzt einfach der sich als Saubermann darstellende Präsident die Initiative ergreifen und sagen, Moment, wir müssen jetzt mal darauf achten, dass hier in unserem eigenen Land die Gesetze durchgesetzt werden und dass nicht irgendwelche korrupten Akteure sich in den Vordergrund spielen können und ja, der Sender hat keine Lizenz. Oder er wird sagen, wir müssen erstmal ein Mediengesetz verabschieden. Aber ich denke, das Einfallstor, um so einen Sender zu verbieten, ist die Lizenz. Das könnte er natürlich anstoßen.
Wie glauben Sie, wie sich das dann in Tunesien jetzt in nächster Zeit entwickeln wird?
Das könnte sein, dass so jemand wie Sayed darauf achtet, zumal er sich ja auch als konservativ, arabisch-nationalistisch, den Werten verbunden präsentiert, dass er im Zusammenspiel mit der Nahda dann eben darauf achten wird, dass ein eher konservatives Erscheinungsbild des Landes entsteht. Und da wäre es natürlich eine Möglichkeit, über die Lizenzvergabe so einem Medienmogul wie Karoui etwas am Leder zu flicken. Man muss auch sagen, Karoui selber hat sich auch in sehr bedenkliche Nachbarschaft begeben, indem er ja Beraterverträge abgeschlossen hat mit einer Lobbygesellschaft, die ihm Zugang zu Putin und zu Trump gewährleisten sollte. Also das ist die Frage, inwieweit er da Verbindungen hat. Und vor allem ist es zu beobachten, dass die russlandfreundlichen Medien, um es mal ganz zu formulieren, also Sputnik TV oder Sputnik Radio, die ja auch in Tunesien senden, dass die sehr, sehr Karoui-freundlich berichten. Das heißt, da könnte ein Machtzentrum entstehen, das tatsächlich nicht unbedenklich ist.
Meint der Journalist Mark Turner über die Präsidentschaftswahl in Tunesien, welche Auswirkungen sie haben könnte auf die Medien in dem Land, nachdem sich dort der parteilose Kais Saied klar durchgesetzt zu haben scheint. Und da wir die ganze Zeit schon beim Thema Pressefreiheit sind, Pressefreiheit bedeutet ja auch, dass der Staat erstmal überhaupt nicht aussucht, wer als Journalist arbeiten darf. Dass theoretisch jede und jeder als Journalist arbeiten kann, ohne sich dafür irgendwo eine staatliche, eine offizielle Genehmigung holen zu müssen. Das klingt aus deutscher Perspektive erstmal logisch, aber in China zum Beispiel, da läuft das ganz anders. Da gibt es im Moment sogar Tests für eine spezielle App, mit der Journalisten erstmal ihre Loyalität gegenüber der Regierung unter Beweis stellen sollen. Axel Dorloff aus Peking.
Es geht bequem mit dem Handy. Chinas Gesinnungstest für Journalisten lässt sich zu Hause auf dem Sofa machen. Eine Frage lautet, tragen alle Medien den Familiennamen Partei? Man muss mit richtig oder falsch ankreuzen. Aber wer das Zitat von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping von 2016 kennt, weiß sofort, richtig ist die richtige Antwort. Xi hat damals verkündet, alle Medien müssen mit Familiennamen Partei heißen. Zhang Jiang ist emeritierter Journalismusprofessor an der Fremdsprachenuniversität in Peking. Die chinesischen Medien in großen Städten wie Peking, Shanghai und Guangzhou haben viele Journalisten, die im Westen studiert haben und nach China zurückgekehrt sind. Da gibt es Zweifel, ob sie von den westlichen freien Journalismustheorien vergiftet wurden. Deshalb sollen sie jetzt besser nochmal die Funktion des Journalismus im Marxismus und Sozialismus chinesischer Prägung lernen. Xue Xi Chengguo heißt die App. Übersetzt, lerne über das starke Land. Es geht fast ausschließlich um Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Seine Auftritte, seine Reden, seine Theorien zur neuen Ära des Sozialismus. Die App gibt es bereits seit Anfang des Jahres. Für viele Staatsbedienstete ist der Umgang mit ihr Pflicht. Neu ist nun aber der integrierte Teil für Journalisten. Auch die sollen künftig ihre Loyalität und ihr Wissen über Xi Jinping unter Beweis stellen. Das resultiert aus der Logik, dass der heutige Führer sehr stark ist. Man muss ihm gehorchen und alle Medieninhalte müssen den Anforderungen der Partei entsprechen. Das gab es früher so nicht. Die Freiräume sind noch kleiner geworden. Es gibt zwar immer noch Journalisten, die sich um professionelle Berichterstattung bemühen, wie beim Magazin Zeichin. Insgesamt ist die Berichterstattung über Politik aber sehr viel beschränkter geworden. Wer den Test nicht besteht, bekommt keinen neuen Presseausweis. Der ist aber wiederum Grundlage für journalistisches Arbeiten in China. Wer also die Botschaften und das Wissen über Xi Jinping nicht in seinen Kopf bekommt, muss sich in der Konsequenz einen neuen Job suchen. Für den Kritiker und Autoren Mu Rongxue-Zun ist der Test die logische Fortsetzung einer zunehmenden Ideologisierung in China. Vor dieser App war es die Serie der Xi Jinping-Bücher über das Regieren. Auch da wurden die Leute gezwungen, das zu kaufen und zu lesen. Eine Ausgabe hat eine Auflage von mehr als 20 Millionen Exemplaren. Jetzt zwingen sie einen, diese Propaganda-App herunterzuladen. Das ist das Gleiche wie früher die Zwangsabonnements der Parteizeitungen. Das ist alles nichts Neues. Neu ist aber, dass es jetzt systematisch auch Journalisten chinesischer Medien treffen soll. Die ersten Tests sollen noch in diesem Monat starten. Betroffen sind rund 10.000 Reporter und Redakteure in Peking. Danach soll der Gesinnungstest auf ganz China ausgedehnt werden.
Ein Gesinnungstest, der ganz bestimmt nicht für mehr Pressefreiheit sorgen wird, sondern eher für unkritischen, regierungsfreundlichen Journalismus, der dann genau genommen gar kein Journalismus mehr ist. ARD-Korrespondent Axel Dorloff war das aus China.
Medias Res. Drei Fragen an
Heiko Sakurai. Ich bin politischer Karikaturist für Tageszeitungen und ich lebe und arbeite in Köln.
Was läuft gut in den Medien?
Ich finde, dass gut in den Medien Vielfalt läuft und auch durchaus Meinungsfreiheit, entgegen der Legende der Lügenpresse.
Was läuft schlecht in den Medien?
Schlecht in den Medien läuft, dass ich das Gefühl habe, dass einfach guter Journalismus immer weniger geschätzt wird und dass immer weniger Leute dafür bereit sind, gutes Geld zu zahlen.
Und bei Ihnen?
Ich habe genug zu zeichnen. Es gibt genug auch satirisches Potenzial bei den politischen Akteuren. Aber ich betrachte natürlich die Zeitungskrise mit Sorge.
20 Rappen sind umgerechnet 18 Cent. Und damit sind 20 Rappen relativ wenig Geld. Vor allem, wenn man dafür eine ganze Tageszeitung bekommt. Das ist heute so in der Schweiz. Die Boulevardzeitung Blick, die kostet da heute 20 Rappen, obwohl die sonst mehr als das Zehnfache kostet. 20 Rappen, das ist nämlich ein Spezial-Jubiläumspreis, weil die erste Blick-Ausgabe vor genau 60 Jahren erschienen ist und damals eben für 20 Rappen zu haben war. Was sich seitdem getan hat bei der Boulevardzeitung, auch jenseits vom Verkaufspreis, das berichtet Dietrich Karl Meurer.
Als vor 60 Jahren die erste Ausgabe des Blick erschien und damit die erste Schweizer Boulevardzeitung, war das eine Revolution auf dem Medienmarkt des Landes, sagt der heutige Chefredakteur Christian Durer.
Weil er hat alles anders gemacht als alle anderen Zeitungen. Das waren Parteiblätter, die waren langweilig, die hatten keine Bilder. Und da kam der Blick und der berichtete plötzlich über das, was die Menschen wirklich interessiert. Vor allem auch Sex und Crime und brisante Politikgeschichten. Er kritisierte Politiker. Alles das war bis damals in der Schweiz unbekannt.
Der Blick wurde angefeindet. Studenten verbrannten Ausgaben, Kirchenvertreter baten die Regierung, das aus ihrer Sicht bedenkliche Presseorgan zu verbieten. Christian Dora erzählt, manch Schweizer kaufte den Blick heimlich.
Das war wirklich ein Skandalblatt. Und es gab den Ausdruck NZZ mit. Wenn jemand am Kiosk NZZ mit sagte, dann wurde der Blick diskret versteckt in der NZZ, damit ja niemand sah, dass diese Person auch den Blick gekauft hat, weil man sich ein bisschen schämte dafür.
Auch Kampagnenjournalismus, etwa für eine Verschärfung des Ausländerrechts, sorgte immer wieder für Widerspruch. Dennoch wurde das Blatt zum Erfolg, weiß der Medienforscher Linaz Udres von der Universität Zürich zu berichten.
Dem Blick hat die Kritik geholfen. Und der Blick hat sich dann inszeniert als Verfechter des Volks, das auch wirklich die relevanten Themen aufgreift und so diesen etwas verstaubten Journalismus jetzt quasi neu erfindet.
Schon Mitte der 60er Jahre war Blick mit 200.000 Exemplaren die auflagenstärkste Schweizer Zeitung. Mit Hilfe von Gewinnspielen konnte die Auflage in den 80ern sogar fast verdoppelt werden. Die Marke Blick wurde ausgebaut mit der Sonntagsausgabe und dem Gratisblatt Blick am Abend, das letztes Jahr wieder eingestellt wurde. Denn, so erklärt Medienforscher Linartz Udris, Blick agiert heute in einem schwierigen Marktumfeld.
Mittlerweile ist der Boulevardjournalismus zum Mainstream geworden in der Schweiz. Es gibt nicht nur den Blick, es gibt auch eine sehr reichweitenstarke Pendlerzeitung, eine Gratiszeitung, das ist 20 Minuten. Und 20 Minuten betreibt eigentlich auch einen sehr Boulevard-ähnlichen Journalismus.
Die Auflage des Blick schrumpft seit Jahren, räumt Chefredakteur Christian Dora ein und verweist auf die steigende Zahl der Nutzer der Online-Angebote. Mittlerweile erreiche man mehr Leser über die Webseite und die App als mit der Druckausgabe. Aber
was uns wirklich schmerzt, sind, dass die Einnahmen im Print stärker zurückgehen, als die Werbeeinnahmen im Digitalen steigen. Und so haben wir eigentlich jedes Jahr weniger Geld.
Als Weg aus dem Dilemma plant der hinter Blick stehende Ringier Verlag erneut eine Revolution. Ganz ähnlich wie es für Deutschland die Bild-Zeitung vorhat, wollen die Schweizer ein Blick TV produzieren. Ein Fernsehprogramm, das vor allem über die App konsumiert werden soll.
Das wird eigentlich ein News-TV für die Schweiz, eigentlich ein CNN für die Schweiz, wo ich von morgens um 6 bis abends um 10:30 informiert bin über die großen Themen, die passieren, und zwar so schnell wie möglich.
Schon Anfang nächsten Jahres soll Blick TV an den Start gehen. Von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern wurden bereits Journalisten und Moderatoren abgeworben. Eine Partnerschaft mit CNN wurde vereinbart und gerade ist man dabei, den bereits bestehenden Newsroom um ein modernes TV-Studio zu erweitern. Die Investitionen könnten sich tatsächlich lohnen, meint Medienwissenschaftler Linartz Udris von der Uni Zürich.
Also nach dem aktuellen Stand, was wir wissen, scheint das eine sinnvolle, eine plausible Strategie zu sein, eben weil Videos stärker nachgefragt werden auf Websites und vor allem dann auch auf Social Media.
Blick TV soll die gedruckte Zeitung allerdings nicht ersetzen, sagt Chefredakteur Christian Dore.
Weil wir natürlich im Fernsehen am Abend auch mit dem Blattmacher der Printausgabe sprechen, was bietet der gedruckte Blick morgen und so hoffentlich auch die Leute animieren, online zu gehen natürlich und den gedruckten Blick zu lesen.
Auf diese Weise soll das Projekt Blick TV die 60 Jahre alte Schweizer Boulevardzeitung sogar beflügeln.
Dietrich Karl Meurer war das über den 60. Geburtstag der Schweizer Boulevardzeitung Blick.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Thomas Perz, ich bin Redaktionsleiter der Lingener Tagespost. Die LT ist eine Bezirksausgabe der Neuen Osnabrücker Zeitung. Unser Aufmacherthema für die Dienstagsausgabe ist eine Geschäftseröffnung der besonderen Art, und zwar Unverpackt heißt der Laden, den Sandra und Alexander Reichenberger mitten in der Innenstadt eröffnen wollen. Die Idee dabei ist, möglichst viele Menschen mit in das wichtige Thema Müllvermeidung und auch Lebensmittelverschwendung mit an Bord zu holen und dadurch gemeinsam etwas zu erreichen. Diesen sogenannten Unverpacktladen wollen die Reichenbergers übrigens in Form einer Genossenschaft gründen. Also jeder Bürger kann dort nicht nur einkaufen unverpackt, sondern kann auch Mitglied werden.
Selbst wer nicht so richtig viel Ahnung von Kunst hat, kennt ziemlich sicher Edvard Munch, einfach weil er einer der berühmtesten Künstler der Welt ist. Aber warum ist das so? Wie hat er das geschafft? Damit beschäftigt sich der Schriftsteller Karl-Uwe Knausgard in einem Buch namens So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche. Und genau darum geht es gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Das war Medias Res für heute. Uns gibt's wieder morgen ab 15:35 Uhr. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Montag.